Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 283. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus!
Moin moin, guten Tag und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du es heute Abend geschafft hast, angeschlagen, wie du bist oder gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Schön, dass wir Zeit gefunden haben.
Ja, buenos dias.
Das ist ein guter Einstieg, Martin. Perfekte Überleitung. Eins mit Sternchen.
Ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengekommen sind, um eine neue Folge aufzunehmen. Yeah.
Ja, vor allen Dingen, nachdem wir uns letzte Woche persönlich getroffen haben, ne?
So sieht's aus. Ja, hatten einen schönen Abend miteinander und war sehr, sehr, wie soll ich sagen, erlebnisreich, ne? Also wovon man auch berichten könnte vielleicht.
Ich würde auch sagen, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Du hattest die Einladung ja eingestiehlt und zwar letztes Wochenende oder ja vorletztes Wochenende, was war ja schon wieder ein bisschen länger her. An dem Montag war Koch des Jahres in Bonn, die Veranstaltung, bei der sich, sind es Jungköche, oder?
Es sind Jungköche und genau, also es gibt einmal die Koch des Jahres Veranstaltung und die Koch des der Patissier oder Patissierin des Jahres gibt es auch noch.
Genau, die ist am Dienstag gewesen.
Ja. Genau. Und das war alles im Kamea Restaurant in Bonn.
Genau, im Hotel, im Grand Hotel ja sogar. Die haben ja riesen Flächen, wo sie dann diese Kochmesse steigen lassen können. Also das ist ein riesen Glaskubus, wo Messe ist und parallel wird halt der Koch-Event ausgetragen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Oder ist das die Messe nur dann dienstags gewesen?
Ich glaube, das ist so der Vorbereich von dieser Veranstaltung gewesen, ja. Dass man, wo man sich aufhält, dass man das so ein bisschen kombiniert hat, ne?
Ja.
Ja. Wir müssen zu unserer Schande gestehen, wir haben es beide nicht dorthin geschafft. Also wir waren zwar dort bei einer Veranstaltung, aber wir waren nicht bei Koch des Jahres, Patissier des Jahres waren wir nicht und wir waren auch nicht auf dieser Messe leider. Das haben wir mit unserem Beruf und unserer Familie nicht zusammen vereinbaren können, dass wir da hin können.
Genau.
Sehr schade, obwohl es in Bonn war, es war ja nicht weit, aber ja. Aber es war in Bonn und wo ich die Einladung bekommen habe, das war quasi die gleiche Presseeinladung, die man dann aus dem Verteiler bekommt, auch für Koch des Jahres und sowas. Ja, wo ich das gelesen habe, so Bonn, einen Abend, wo es etwas Besonderes zu erleben gibt, könnte man doch vielleicht zusammen hin, damit wir darüber berichten können. Haben wir einen guten Abend zusammen und haben mal wieder was, was wir euch erzählen können, was Neues. Und ja, dadurch, dass in letzter Zeit geht es ja viel um Reisen bei uns und andere Länder und da passte das so super rein.
Genau. Es war, es geht um die Spain Fusion. Das ist so eine Veranstaltung, die so im Rahmen des Koch des Jahres stattgefunden hat. Und da ging es sehr viel um die spanische Gastronomie. Und auch Sterne-Gastronomie und nicht nur, dass die Krönung dieses Abendessen war, auf dem Martin und ich dann waren, sondern vorher war auch den ganzen Tag eine Messe mit spanischen Produkten, wo sich die Hersteller präsentiert haben, wo es Workshops gab zu den verschiedensten kulinarischen Themen, die in Spanien, gibt's ja einige, die man kennt und vielleicht auch noch nicht kennt. Und da waren schon sehr spannende Sachen dabei.
Ja, vor allen Dingen, man wurde wieder so ein bisschen überrascht, weil so die typischen spanischen Produkte kennt man ja eigentlich, aber die waren jetzt, glaube ich, doch in einer besonderen Qualität nochmal uns präsentiert. Ja, und wie viele Köche waren es insgesamt, die für uns gekocht haben an dem Abend? Ich habe es nicht ganz gezählt, aber da waren schon so 6-7 Leute, die aktiv gekocht haben, ne?
Ja, also die Köche, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Restaurants am Ende, die haben, glaube ich, mehrfach gekocht. Ich glaube, es waren 3 Restaurants, 3 Sterne-Restaurants, ein deutsches und 2 spanische, die für uns an dem Abend gekocht haben.
Genau, ja. Und es hieß dann eben halt Gastro-Dinner von der Spain Fusion. Und ja, also wir haben uns getroffen. Wie viel Uhr war es? 19 Uhr ungefähr?
Ich glaube 19 Uhr, 19:30 Uhr soll es losgehen.
Genau. Ne, wir haben uns davor getroffen, wussten auch noch nicht ganz, wohin wir müssen, weil es wurde auch wild abgebaut davor. Ja. Und ja, wie, also so, ich sag mal so, wir fielen so ein bisschen da so noch aus dem normalen Publikum raus. Ich glaube, es waren sehr viele Fachbesucher da, also so Händler und sowas.
Genau, es ging primär war es eine Veranstaltung für Händler, also deutsche Händler, die dann auch spanische Feinkost und sowas hat verkaufen, plus Weine und auch Presse. War viel, vielerlei da.
Ja, genau. Ja. Und ja, also es war, glaube ich, einfach nur so um zu zeigen, was kann man mit spanischen Produkten machen, wie man kann man das in der Gastronomie einsetzen, ein bisschen das so zu fördern, ne, dass da mehr Produkte benutzt werden. Und wir können ja sagen, also es waren, du meinst ja, es waren drei Sterneköche, also drei Sterne-Restaurants und war ja schon irgendwie was Besonderes, ne? Also so, ich finde so, das ist nicht mal eben so, dass da ein paar Köche waren, da muss man das schon ein bisschen hervorheben natürlich. Ich habe es hier gerade geöffnet, das einmal war der Andreas Kolik aus dem Restaurant La Fleur mit zwei Michelin-Sternen aus Frankfurt in Deutschland. Mhm. Hatte mich so ein bisschen überrascht, ne, so dass man erstmal einen Deutschkoch da präsentiert. Mhm. Aber ich glaube, der hat das, kommen wir ja gleich zu, was er gemacht hat, der hat das da ganz gut eingesetzt. Dann war einmal so irgendwie mein Highlight, so optisch, der sah aus wie so aus so einer Netflix-Serie. Nacho Manzano, boah, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen. Restaurant Casa Marcial.
Marcial, ja.
Aus Arriondas, Asturien, auch zwei Sterne Michelin und auch zwei Sterne Michelin, was ja einfach schon gigantische, krasse Höchstleistungen sind, ne, ist, boah, das kann ich nicht aussprechen, Fina Puyuk de Val vielleicht und deren Mutter, ne, Martina, Puyuk Wert, die heißen alle so schwierig, ja. Oh mein Gott, ja, aus dem Restaurant Le Col wahrscheinlich wird es ausgesprochen. Olo Girona. Boah, da habe ich mir auch was ausgesucht, dass ich das hier vorlese. Oh mein Gott. Oh,
mit Mut. Kann
ich mir sowieso nicht. Ja, bei dem Restaurant habe ich so ein bisschen bei Insta geguckt und das ist echt einfach nur, weil die Moderatorin des Abends so von diesem Laden geschwärmt hat, dass das wie einfach wie so eine ganz besondere Experience war und ich habe mir das angeguckt, das ist wirklich traumhaft dort, also das ist so ein Ding, da will man eigentlich mal unbedingt hin und das erleben, wenn man das Instagram von denen mal ein bisschen anguckt, ja. Sehr, sehr spannend. Das
sah wirklich sehr, sehr spannend aus. Ja. Und also bevor wir jetzt dann auch in die Kochgeschichte reingegangen sind, also in das Menü, gab es ja auch einen, also quasi einen Empfang, auch in dem Raum, wo später gegessen worden ist, gab es quasi noch ein paar bisschen Feinkost zu probieren, die auch natürlich spanische Feinkost war, der Klassiker, den ich auch noch nie, ja doch schon zwei, dreimal live gesehen habe, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, ist so ein ganzer Schinken, so ein Schinkenbein. Jamon, der von einer professionellen, ja, wie heißt der Beruf? Weißt du, wie der Beruf heißt? Diese Schinkenschneiderin?
Ah. Es gibt doch sogar jetzt schon Leute, die dafür ausgebildet werden in Deutschland. Ach.
Ja, es ist wirklich ja ein Beruf, meine ich.
Also, ja, klar. Guck mal, Corte d'Or, kann das sein? Der Jamon? Wenn wir, ja, Corte d'Or.
Könnte boah, sein. Wird
wieder, ja, und ich war ja schon in Spanien in Teruel, da gab es auch einen, der war der 11. Beste oder irgendwie sowas. Das ist da schon, da geht's schon um die Ehre, da gibt's auch eine Meisterschaft und all sowas, ne? Und es ist auch nicht so einfach, diesen Schinken immer so zu schneiden.
Überhaupt nicht, ey.
Es geht ja auch immer darum, dass du so ein schönes Schnittbild hast auf dem Schinken, ne? Um den Knochen herum ist auch die Challenge, ne? Ja.
Also das ist so ein Ästhetik-Porn eigentlich, wie die das runterschneiden. Also wie sie es schneiden, wie sie sich dabei bewegen, wie sie es auf Teller drapieren, wenn du es nachher isst, das ist einfach so ein richtiger Ästhetik-Porno von vorne bis hinten. Ich finde, das ist einfach unbeschreiblich gut. Und die hat dann kleine Tellerchen gemacht, die man sich wegnehmen konnte, hat große Teller gemacht, die dann auch optisch total beeindruckend waren. Und wie gesagt, perfekte Schnitte. Einfach unglaublich. Ich habe mir einmal, ich glaube, das war im Rewe, da war so ein Bein, das war dann irgendwie nahe Ablaufdatum, habe es für die Hälfte gekriegt, das habe ich mir mal gekauft. Oder irgendwer anders hat es sich gekauft und hat es da stehen gehabt und gesagt, Christian, hier, schneid das mal an. Meine Herren, ey, das war echt, ich habe das Ding verstümmelt bis sonst wohin. Das war wirklich, das kannst du keinem erzählen, kannst du keinem zeigen. Das ist wirklich eine Kunst, wirklich wunderschön.
Ja, vor allem, wenn du siehst, so das Bein hängt, ist da so schräg in dieser Vorrichtung und sie schneidet so komplett waagerecht das alles ab, so eine schöne glatte Schnittfläche, ne? Und ja, man sieht, also das ist ein Iberico-Schwein, also es hat auch so schwarze Hufen und so und wie fandst du es? Das hat einen ein bisschen überrascht, oder? Der Geschmack.
Ja, also ich fand, ich habe mir extra auch den Teller geholt mit viel Weißanteil, also weil ich es einfach wahnsinnig gerne das Fett esse. Das Fett fand ich unheimlich gut. Der Schinken an sich, also das rote Fleisch, habe ich als sehr fest wahrgenommen. Ich weiß nicht, ich habe das letzte, das ich gegessen habe, ist Jahre her, deswegen habe ich es nicht mehr im Kopf, wie zart es sei oder wie zart ich es vielleicht auch erwarte. Es war mir ein bisschen fest, muss ich sagen. Aber aromatisch, Hammer. Gerade der Fettanteil.
Ja, aromatisch war das nämlich nochmal so, irgendwie nicht so der allertypischste Iberico-Geschmack. Das, der hatte schon echt nochmal so einen eigenen besonderen Taste. Und also ich fand es genau richtig. Ich fand es nicht mal zu feste. Ich finde es halt so, es gibt so ein, manchmal kriegt man so Schinken, gerade wenn der vorgeschnitten ist oder so, da kannst du den nicht mehr so richtig essen. Das finde ich immer schwierig, aber bei dem fand ich echt toll. Waren ja auch immer nur so kleine Scheiben. Ich fand es beeindruckend. Ich dachte, das ist doch nicht für jeden so ein kleiner Teller voll, ne? Aber also da waren ja, wie viele Scheiben hat jeder bekommen? So 20 kleine Scheiben? Stimmt.
Ja, die waren bestimmt drauf. Ich meine, vielleicht war das auch nicht so gedacht, wie wir sie gegessen haben, aber...
Ja, doch, ich glaube schon. Die waren nämlich auch richtig flott unterwegs. Sie hat das richtig gut geschafft.
Ja, ich meine, vielleicht die anderen Gäste waren ja tagsüber vielleicht auch schon auf der Messe, die haben wahrscheinlich den einen oder anderen Schinken schon gegessen, aber wir hatten echt Schinkenappetit, wir wollten das probieren und haben uns jeder so einen Teller geholt. Ich glaube, sonst war das vielleicht gedacht für so einen stetig, holst du dir so ein Tellerchen für ein paar Leute. Ja, ich fand das sehr, sehr lecker. Damit haben wir, glaube ich, fast gestartet.
Genau.
Dann gab es noch zwei weitere Stationen. Das war zum einen spanischer Käse, Palacios and Palacios. Die eröffnen jetzt auch, ich glaube im Dezember hat sie gesagt, in Berlin, wenn wir Hörer in Berlin haben, ein Geschäft, wo man den Käse kaufen kann. Und die war sich drüber am Aufregen, dass die Spanier halt diesen ganzen geilen, richtig geilen Käse einfach nicht exportieren. Alles, was man so woanders an Käse bekommt, in der Welt oder auch in Europa oder in Deutschland, ist halt echt schwierige Qualität an spanischem Käse und die Leute wissen manchmal gar nicht, wie geil spanischer Käse ist. Die ist so richtig, hat richtig für das Thema gebrannt und hat uns dann verschiedenste Käse zum Probieren auch gegeben und da waren schon krasse Aromaten dabei, echt besondere, abseits von dem Klassiker Manchego kennt ja jeder. Aber dann hört es ja fast bei den Leuten schon auf, ne? Also
genau, bei Manchego ist einfach Manchego und das war's, ne? Und die hat ein Riesenthema halt rausgemacht.
Ja, aber ich fand auch zu Recht, ne, wenn du diese Käse angeguckt, da war irgendwie auch so ein leichter Blauschimmel, Weichkäse, Torta, die sonst wie, ich weiß, ich hab den Namen nicht mehr parat, der sehr total cremig war, also Gorgonzola-mäßig war, dann unheimlich alte Manchego, die mit Salzkristallen drin waren. Das war echt total spannende Varianten. Also die kriegen auch wohl jetzt einen Online-Shop irgendwann. Werde ich mich auf jeden Fall nochmal dafür interessieren, weil diese Käse waren schon besonders, muss ich sagen.
Ja, welcher mich so überrascht hat, war der geräucherte Manchego. Oh, der war auch richtig klasse. Sehr intensiv, aber war schon eine echt feine Angelegenheit und dann auch doch eine Überraschung, weil man sieht diesen Manchego, denkt, ja, Manchego, ja, man kennt's. Und genau das war es halt mal nicht. Und ich glaube, dafür war es ja auch gedacht, dieser Abend, ne? Um zu zeigen, oh, da geht noch mehr. Man kann sich ein bisschen informieren, ja.
Da hatten sie auch an dem Käsestand noch die Anchovies, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ich habe die sogar danach gegoogelt und lieber nicht über Preise reden. Hui. Ja, war schon fein, aber gegessen, ja.
Also ich fand, ich hätte sie gerne mal pur gegessen. Er hat sie ja angerichtet. Das war ja in der Variante mit also zwei Anchovies in einem Kreis gelegt. War das auf dem Cracker? Ja, ne?
Mhm, genau.
Und in der Mitte war ein Dip, eine Tunke, eine Soße aus, es war Tomate und es war Essig und Garum, hat er gesagt, ne?
Ja.
Erinnerst du dich noch? Es war 50-50, glaube ich, gemischt ein
Tomaten, war es nicht Tomatenessenz?
Es war eine Tomatenessenz, genau, aber ich meine, da war auch, es war ein Essig und ein Garum 1:1 gemischt und Tomate. Das war, glaube ich, so drei Komponenten, die dann, natürlich Olivenöl, die in der Mitte als See, kleiner See halt waren. Ich hätte gerne die Anchovies, habe ich mir nachher gedacht, mal pur gegessen. Aber auch diese Kombination mit dem Garum war krass. War gut. Für die Leute, die nicht wissen, was Garum ist, ich weiß nicht, wo habe ich das denn, in welcher Kochsendung habe ich das gesehen? Das ist im Grunde eine römische, wir waren in der Römervilla im Museum hier in Bad Neuenahr, weil da ist eine Römervilla und da war eine Führung und da war auch gerade wie es durch die Überreste der Küche ging, wurde auch über die römische Küche gesprochen und die Römer haben halt damals schon sehr viel mit Garum gekocht und das ist ein fermentierter Fisch, also wie die Fischsoße aus Asien ist das die Römer haben damit auch schon ziemlich viel gearbeitet, weil es unheimlich viel Würze und Umami hat, dieser vergorene Fisch. Der hat das irgendwie gemischt mit Essig halbe und dann noch Tomate dazu. Das muss ich mir ja nochmal irgendwie mal ausprobieren.
Ja, war auf jeden Fall auch sehr, sehr leckerer und würziger Snack, der sehr gut halt zu diesem Käse-Ding passt. Also das muss man schon sagen.
Ja. Und der dritte Stand war, der hat mich auch sehr beeindruckt, auch wenn er sehr spartanisch aussah, war das Produkt doch High Class. Es gab noch ein bisschen Kaviar zum Probieren. Und das war Rio Frio Kaviar. Und was ich nicht wusste, das ist der erste Organic Kaviar. Also der ist das dann biologisch hergestellte Kaviar vom Stör.
Genau, ich glaube, das ist dann so eine Art Zucht, ne?
Mhm.
Und dass die dann halt gefüttert werden, halt nur mit biologischen, biozertifizierten Sachen, sonst darfst du es ja nicht so nennen.
Das also ist wahrscheinlich ein Punkt. Ich weiß nicht, wie das
Zucht dort.
Medikamente und all so ein Kram. Es war, es ist aus Spanien, also dieser erste biologische Kaviar kommt aus Spanien. Wir haben zwei verschiedene Sorten oder sind ja dann Fisch, also Störarten, zwei unterschiedliche. Ich fand das. Kaviar kriegst du mich ja, ne? Ich liebe Kaviar. Das war richtig lecker.
Ja, also es war super lecker. Es war ein ganz angenehmer, toller Geschmack. Das Aroma mit der Salzigkeit, das hat einfach so gewirkt. Es war wirklich eine ganz feine Sache. Es war nicht zu salzig, nicht zu fischig oder sowas. Es war wirklich eine ganz wirklich feine Sache und man hat es auch geschmeckt, dass es ein sehr hochwertiges Produkt war.
Ja, sehr sehr fein und ich meine natürlich Kaviarpreise, es ist schwierig, muss ich sagen. Also ich tue mich manchmal wirklich schwer, das Geld dafür auszugeben, aber wenn ich die Chance habe, ihn zu probieren, mache ich es immer gerne, weil so ist es auf jeden Fall hammermäßig. Was das für ein, auch ein Mundgefühl. Ich finde diese kleinen Kügelchen im Mund einfach genial. Mag nicht jeder, aber ich finde es einfach genial.
Ja, also das Krasse ist halt irgendwie auch so, dass es halt, muss was Besonderes bleiben. Ne? Du sagst ja, du bist dann ne, so manchmal nicht so gewillt, dann das Geld dafür erstmal auszugeben, aber gerade wenn man sich das dann gönnt, dann sollte man sowas kaufen. Ne? Und wenn man dann weiß, dass die Tiere gut gefüttert sind, dass ein gutes Grundprodukt ist, ja. Fisch ist auch in Ordnung.
Ja. Auf jeden Fall. Und ja, wir standen halt dann noch so, haben dann uns durch die Stände probiert, die dann da noch aufgebaut waren, aber es gab ja auch noch ein Flying Buffet quasi, also was ist denn das? Fingerfood, so
Flying Food, ja, Flying Food, ne? So
Flying Food, ja. Zum Anfang, bevor wir uns alle gesetzt haben. Und da waren auch echt, da war eine Granate dabei, die hat mich echt komplett weggebeamt, muss ich echt sagen. Die hat, also hätte ich nicht mit gerechnet und ist eigentlich eins der Highlights für mich an diesem Abend gewesen. Das waren die schnöden Oliven, kann man fast sagen, ne?
Ja, ich glaube, die hießen Caviaroli Drops, ne, auf der Karte.
Ja, irgendwie Drops, genau, ja.
Ja, das waren quasi Drops aus Caviaroli Olivenöl. Sahen aber aus wie Oliven. Das war so der Clou dran. Und das ist, glaube ich, so ein Klassikerrezept aus der ganzen molekularen Küche damals von Adrien Ferrand und sowas. Ja.
Das Krasse war halt, es kam ein Tablett und da waren dann halt Fingerfood-Löffel drauf und da lag eine Olive. Das ist optisch. Eine Olive in grün und eine in braun oder diesem, was ist das? Die schwarzen Oliven sind ja nicht schwarz, aber halt so eine Kalamata-Olive optisch. Olivenöl dabei und ich dachte so, ey, das ist jetzt, die müssen ja ihre Oliven feiern, wenn die da eine Olive auf so ein Ding legen, ne? Und nehme ich es in die Hand, steck's mir in den Mund, auf einmal macht's Boom. Und das war keine Olive. Es schmeckte alles nach Olive, aber es machte im Mund, platzte das, es war flüssig innen drin und hat mich halt komplett überrascht. Und das fand ich so genial.
Ja, so, und ich habe dir den Link dazu geschickt, man kann genau dieses Produkt, was du so beschrieben hast, kaufen.
Nein.
Doch. Ja, Caviaroli Drops von Albert Adria. Das ist der Koch, der die zubereitet hat. Also.
Das ist ja geil.
Das sind die wir gegessen haben.
Echt jetzt?
Ja, 12 Einheiten, 12,50 €. Aber ich sag mal, das ist ja, so wie du es beschrieben hast, war es ja das Genialste der Welt. So ein Ding auf einen Teelöffel kann man ja auch irgendwo einbauen, ne? Guck mal hier. Erhaben in Fleisch oder Thunfisch-Tatar zum Beispiel, ne? Also.
Boah, geil. Ja.
Siehst du?
Das ist ja echt genial. Ich verlinke es euch in den Shownotes, weil vor allen Dingen, wenn du halt nicht damit rechnest, war das so ein Thema, wo ich dachte so, was ist denn das jetzt? Also gibt's auch die Schwarzen? Ich fand die Schwarzen, glaube ich, sogar noch besser wie die.
Ja, fand ich auch. Aber wurde mir jetzt nicht, doch, die haben die auch, oh mein Gott.
Oh ja. Oh, die kostet, oh.
Ja.
Okay.
Für Silvester, hä?
Wie so ein aus? Scheiß, jetzt muss ich jetzt auch schon wieder, ich erinnere mich, als wir das letzte Mal, da haben wir irgendwie über Bier gesprochen, da habe ich den Online-Shop offen gehabt und da war der Warenkorb nachher auch am Glühen, wie blöde.
Ja, aber guck mal, du kannst ja noch ein paar Sachen noch dazu nehmen. Die haben hier noch Basilikum, Cracker, Kalamata, Oliven, guter Online-Shop.
Trüffelchips.
Guck mal, es gibt drei Sorten von diesen Oliven übrigens.
Ja, drei sogar?
Wir haben nur zwei probiert, verdammt, ne?
Was ist die dritte?
Ich frage mich das auch. Eine ist ein bisschen heller und eine ist ein bisschen dunkler.
Und wo ist die dritte?
Frag mich nicht. Es gibt auf jeden Fall drei Sorten. Es gibt ein Set mit allen drei.
Ah, wie praktisch. Ah, ich sehe es jetzt hier, okay. Ja. Okay, wir werden uns da nochmal reinfuchsen. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ist auf jeden Fall wirklich ein Thema. Das war eines der Gerichte an dem Abend, die mich am meisten beeindruckt haben, waren diese Fake-Oliven.
Ja, und ich glaube wirklich, dass wir dieses fertige Produkt probiert haben, weil dieser Koch war doch nicht an diesem Abend da. Also von daher war es schon sehr, sehr absurd, ne? Also umso geiler, dass es so ein gutes Produkt gibt.
Hätte ich aber nicht gedacht, dass dieses Produkt es wirklich hinbekommt, im Glas serviert zu werden, so. Also, dass du das kaufen kannst. Ich glaube, das ist so sensibel, dass es kaputt geht. Aber das ist krass. Wow. Echt cool. Ach, Mist, Martin, warum hast du das gefunden?
Verdammt, ne? Verdammt. Ja.
Ja, also, Es gab diese Oliven, ich weiß gar nicht, hast du sonst noch, also es gab noch, waren das gegrillte Anchovies? Oder?
Nee, es waren, es gab einmal eingelegte Muscheln und Schwertmuscheln, so mit einer Vinaigrette, und dann gab es noch von denen auch Anchovies, und das war nicht Anchovies, es gab, wie heißt es?
Sardinen? Wie heißt
das? Sardinen, genau. Aber das waren beides Produkte aus der Dose.
Die Muscheln auch schon, ja.
Ja, genau. Die Muscheln sind so fertig in der Soße gewesen, einfach nur auf den Löffel angerichtet und waren auch ganz lecker, ne? Also das war ja, auch eine gute Einstimmung.
Der Fisch auch, das ist dann auch aus der Dose gewesen. Ich finde immer, ich habe so ein bisschen das Problem bei Muscheln aus der Dose, wenn man das frische Produkt kennt, es ist so sandig. Also du hast, wenn du diese, die Konsistenz davon, wenn du die am Gaumen, wenn du die zerdrückst, eine Muschel hat sonst eine knackige Frische so irgendwie, und wenn die aus der Dose kommt, ist das nur noch so eine sämige, irgendwie finde ich, das ist so schade fürs Produkt.
Ja.
Deswegen ist es nicht so, also ich stehe da nicht so drauf, muss ich ehrlich sagen. Sardinen zum Beispiel oder Sardellen, Anchovies, die sind ja auch ein bisschen sämiger von der Konsistenz, aber die machen das mit ihrem Aroma so weg. Und das fehlt mir bei der Muschel irgendwie. Die hat halt keine Prägnanz in dem Aroma, aber dann ist die Konsistenz so prägend, und das finde ich dann ein bisschen, ist nicht so meins.
Aber war das nicht sogar so, dass die in so einer Soße war, noch um ein bisschen den Geschmack reinzubringen?
Ja. Sie, also sie wirkten auch frisch, also sie hatten auch die Optik so ein bisschen, aber ich denke, es waren halt alles Konserven. Also ich meine, die sind qualitativ wahnsinnig hochwertig, diese ganzen Produkte, aber es sind halt echt nicht so meins.
Ja, ich fand das aber ein sehr cooles Ding. Wenn du dir überlegst, diesen Trop, diese Sardine und diese Muschel, einfach so als Flying Finger Food vorweg, und wenn du jetzt überlegst, das ist eigentlich nur alles Fertigprodukte gewesen. Ja. Natürlich hat das auch was mit dem edlen, schicken Service und die edle Location zu tun, ne? Aber in dem Moment so hätte man nicht unbedingt so geahnt, dass das irgendwie so Produkte sind, die so einfach fertig irgendwo raus sind. Ne? Nee, okay, überhaupt bei der Muschel hättest du an der Konsistenz vielleicht noch merken können, ne? Aber hättest du noch so ein Schäumchen oder so ein bisschen Kresse drauf gemacht, dann dann wäre das sowas, was das Hotel dir im Bankett für 4,80 € das Stück einfach in Rechnung hätte stellen können.
Ja. Also gerade die Oliven hätte ich nicht gedacht, dass das ein Fertigprodukt ist. Hammer. Echt Hammer.
Ja, ein knaller Produkt, vielleicht sollten wir es rausschneiden und wir pumpen damit irgendwo noch, richtig. Die Leute denken, wow, wie habt ihr das gemacht? Ja, schon vor Tagen vorbereitet, alles. Ja, aber ey, ohne Scheiß, du hast so ein Dinner oder so, ey, also, kannst du schon mal richtig Punkte mitholen mit so einem Ding. Ja.
Ja.
Naja, das nächste perfekte Dinner, weißt du Bescheid, ne, wenn dich anmeldest.
Ich mach das nicht.
Ich auch nicht. Ja. Aber so für Silvester wäre das schon ein Mega-Knaller zum Beispiel. Ja.
Ja. Oh, die gibt's auch im Sack, Martin. Die Kugeln kriegst du auch für 73 € im 500 Gramm. Da sind richtig viele drin. Das sind bestimmt 100 Stück drin. Also den Preis kannst du auch noch sinken.
Ja, okay, aber das ist dann so ein Gastrogebinde bestimmt, ne?
Ja, und?
Ja. Das wird eine gute Party.
Ja. Ja, geil, echt geniales Zeug. Und wie gesagt, wie du schon sagst, wenn du mal irgendwie ein kleines, was Besonderes auf den Löffel legen willst und die Leute beeindrucken, bist du damit voll da.
Ja, und von denen gibt es auch Kaviar in Ravioli, sag ich schon. Der heißt ja Kavioroli. Es gibt Kaviar aus Olivenöl von dem auch, ja.
Ja, habe ich auch gerade gesehen. Genau.
Ja, das ist schon cool.
Ja, also es ist schon krass, so von der, da isst du jetzt auch nicht so viele von, weil dieses Olivenöl hat schon Biss, muss ich sagen, ne? Also es war jetzt nicht fies oder zu scharf oder zu bitter oder so, aber da kannst du jetzt so ein, zwei sind dann total überraschend, aber ich glaube, mehr kannst du davon auch nicht essen.
Gerade die Dunklen hatten ja richtig Power, ne? Also da kam da was echt gut mit.
Ja.
Ja, sehr cool.
Ja.
Und, das gibt's nicht bei Boos Food, ne, oder?
Oh, da müssen wir mal reden.
Oh. Ja.
Ja, also dazu gab es natürlich auch Getränke. Das mussten Martin und ich uns nur wirklich sehr zurückhalten, weil wir mit dem Auto hin sind und wir mussten mit dem Auto zurück, leider.
Oh ja, sehr sehr viel leider ist da in der Stimme mit drin.
Ja, und die haben halt auch direkt angefangen, nicht mit einem Cava, also einem spanischen Sekt, sondern die haben direkt mit Port und also es waren halt alles, ich weiß nicht, ich bin da dran vorbeigelaufen. Also die haben zum Beispiel den Pedro Ximénez, das ist ein süßer, schwerer Wein, ähnlich Süßwein, lange im Holz gelagert. Sowas haben die da als Aperitif getrunken, ne? Also mit 14-15%. Das ist schon, da habe ich einen großen Bogen drum gemacht.
Da dachte ich, das war auch der Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, die sind alle schon ein bisschen länger hier. Das ist nicht der Begrüßungsdrink für Leute, die gerade irgendwie von woanders hier hinkommen.
Ja. Also wahnsinnig gute Getränke, aber ich musste echt langsam machen, weil hätte ich da einen getrunken, hätte ich den ganzen restlichen Abend nichts mehr trinken können. Wir mussten jetzt erstmal ein bisschen Grundlage schaffen und das ging dann auf jeden Fall mit dem Menü auch gut los.
Ja, das ging sehr gut los und ich war ein bisschen, also was das überrascht, aber das ist ja schon ein etwas größeres Menü gewesen und den Anfang hat gemacht das Restaurant Casa Marcial vielleicht.
Ja, Marcial?
ja. Und wir haben einen Salat aus Gänseflusskrebsen mit Schwertmuscheln, Kabeljau, Tomate, eine frische Kombination aus Rio Arusa. Ja, steht dazu. Das haben wir bekommen.
Ja, wir haben festgestellt, dass die Übersetzung sehr schwierig war. Wie hieß die erste Muschel?
Gänsefußkrebsen.
Gänsefußkrebsen, es waren halt Entenmuscheln, also Percebes. Percebes. Die haben wir auch schon in San Sebastian gegessen. Das sind diese, die sehen eher so aus wie Papageienfüße, so oder Dinosaurierfüße hat, glaube ich, auch irgendwer mal gesagt. Das sind halt ganz besondere Muscheln, die speziell getaucht die können nur getaucht werden. Die wachsen in einer bestimmten Klippe. Die kannst du nicht züchten. Das ist wahnsinnig gefährlich, die zu ernten. Also wahnsinnige Delikatesse und die gab es mit Schwertmuscheln, ich würde sagen roh, auf dieser Salsa von Tomate. Den Kabeljau haben wir ein bisschen schwierig gesucht, oder?
Ja, also entweder war dieser Kabeljau in dieser grünen Essenz mit drin oder in der es war eine durchsichtige Essenz auch dabei. Ihr könnt das auch alles übrigens sehen. Wir haben beide Facebook, Instagram-Posts gemacht über das Gericht. Und Kabeljau haben wir jetzt nicht so gefunden, aber ja, war schon trotzdem als Einstieg ein schöner Gang. Ich glaube, das war maximal blanchiert, wenn nicht wirklich roh und in einer super Top-Qualität.
Ja.
Ja. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie Entenmuscheln geerntet werden, da gibt's auch tolle YouTube-Videos zu, aber das ist echt eine Experience. War ein leckerer, schöner Gang so zu dem Einstieg.
Ja, und also auch Tomate, denkt ihr, das war grüne Tomate. Der ganze Gang war grünlich und dieses transparente Gel, was da auch drauf war, ja, vielleicht war das noch vom... Ich glaube, das war aber eigentlich ein klares Tomatengel.
Ja, genau.
Eine gelierte, klare Tomatensuppe. Ich habe keine Ahnung, also die Kabeljau habe ich mich auch schwer getan zu finden, aber der ganze Rest war wirklich richtig gut.
Ja, war auch ganz fein angerichtet. Dazu hat noch ein Sommelier aus Spanien dann einen Wein dazu präsentiert, der dazu gut gepasst hat. Ja, aber war ein toller Einstieg, eine schöne Sache. Während wir die ganze Zeit immer überall Fotos gemacht und uns bewegt haben, haben wir aber auch festgestellt, dass die zwei Köche sehr intensiv an einen Teller, also an einen Gang die ganze Zeit, ich nenne es jetzt so mal, gebastelt haben. Also die haben da wirklich präzise, fein angerichtet, ne? Und waren da schwer beschäftigt und das hat schon einen neugierig gemacht. Und das war dann der zweite Gang. Also das war ja schon ein Riesenkunstwerk, was jeder auf dem Teller bekommen hat. Also so, wie soll ich es nennen? Ja, also aus dem Restaurant La Fleur, das ist von dem Andreas Krolik, das Restaurant aus Frankfurt, haben wir, sagen wir mal, eine krasse Interpretation von einem Linsensalat bekommen. Ne?
Ja.
Buntes Herbstgemüse mit Wetterauer Linsenvinaigrette, so rum. musste man es dann nennen, ne? Ja. Eingelegte Johannisbeeren, Meerrettichcreme, ein Spiegelbild der herbstlichen Vielfalt, verfeinert mit Zutaten aus Katalonien, ja. Und das war ein Knaller, ne? Also optisch hat uns das echt mal weggehauen. Das solltet ihr euch auch mal auf Insta angucken. Wir haben es nicht so fotografiert, so gut wie sie es angerichtet haben, muss man sagen. War schwer einzufangen.
Ja, die waren weit hinten ja. In dieser provisorischen Küche und wir wollten ja eigentlich auch gucken, ob wir da mal reinmarschieren könnten für Fotos, weil ich glaube, die haben da über eine Stunde dran geplatet und ich glaube, wir haben über den Daumen geschätzt, dass da bestimmt über 50 Komponenten wahrscheinlich drauf verschiedene Komponenten drauf sein müssen und das war wirklich geisteskrank. Ja.
Ja, da, also man hatte so, ich schätze mal so 10-12 Türmchen gehabt, die jeweils aus 3 Komponenten bestanden. Also die haben sich aber gedoppelt, diese Türmchen. Dann waren da verschiedene Kressen drauf. Es war ein Chip von getrockneter was?
Topinambur?
Oh, Topinambur, genau. Ne?
Frittierte Kapern waren drauf, Meerrettichschaum, rote Beete, Johannisbeeren fermentiert, oder? Was war, da waren Johannisbeeren?
Ja, genau. Und, und dann verschiedene so herbstliche Salate, so die Spitzen davon. Ja. In der Mitte die Linsenvinaigrette.
Ja.
Ja.
Bisschen schwierig fand ich in dem Gang wirklich rauszufinden, was der spanische, Einfluss war.
Genau. Also,
Da war auch
waren das Olivenöl oder so Essige, sowas habe ich jetzt gedacht, ne?
Also ja. es war wirklich ein Hammergang, aber also mir fehlte so ein bisschen die spanische Flagge irgendwo, dass man so sagt, wow, das ist jetzt irgendwie, also es ist so losgelöst ein Gang gewesen, den du denkst, so krasse, unglaubliches Handwerk, wahnsinnig lecker, aber ne, es ist, würde da jetzt ein Röllchen Iberico liegen oder sowas, dann würdest du vielleicht dann die Verbindung ziehen. Aber ich konnte die Verbindung so nicht sehen.
Vielleicht auch die Kapa vielleicht. was ich echt sagen muss, ne? Ich glaube, es war ja wirklich vegetarisch, vielleicht sogar vegan. Und also selten so irgendwie in meinem Leben Gericht gegessen, also so einen Teller gegessen, wo der so verkörpert hat, so dass es jetzt Herbst ist, ne, und so die Aromenwelt, das war ja so ein breites Spektrum, das Ganze. Ja. Das hat einen so richtig abgeholt, ne?
Ja.
So, Sommer ist definitiv vorbei, wir stecken mitten im Herbst, bald kommt der Winter. Das hat dieser Teller gesagt und es war unfassbar lecker und aromenreich. Also das war schon echt der Knaller.
Ja, vor allen Dingen aber auch vegetarisch. Also das war wirklich beeindruckend, wie vielschichtig das Aroma war und das in vegetarisch. Das ist einfach, fand ich echt krass. Und ich meine, ich glaube, wie viele Leute waren an dem Abend da? Über 40 Gäste?
Ja, ungefähr 40 kann man ungefähr sagen, ja.
Ja, und wenn du dir vorstellst, diesen Gang mit über 50 Komponenten und dann noch doppelt und so filigran und dann für 40 Gäste, es war unglaublich. Echt unglaublich. Da hätte ich gerne Zeitraffer von gehabt, ey.
Ja, die Jungs waren da echt fleißig und wir wussten es auf jeden Fall sehr zu schätzen. Also der kam auf jeden Fall, dieser Gang hat die richtigen Leute getroffen, ja.
Ja. Ja, wirklich sehr gut. Also wie gesagt, wir können jetzt nicht so viel zu den Weinen sagen, die dazu gereicht worden sind. Das sind Rosé, Weißwein, Rotwein. Ich habe Rotweine natürlich auch wahnsinnig schwere. Das war nicht Rioja, weiß ich gar nicht. Ich habe hier die Namen zwar stehen, aber ja, also doch, Rioja kam dann zum Hauptgang. Also da war von bis war wirklich alles dabei. Schöne Tropfen, aber ich konnte echt, ich habe kein Glas ausgetrunken. Das war schon schade.
Ja, ich auch nicht und es war wirklich sehr, sehr schade. Also, weil das Pairing passte auch so krass zueinander. Also, das war auch nochmal richtig gut getroffen. Also, ein sehr schönes Wein-Pairing gab es dazu. Ja, aber also so irgendwie, der Wein und ich wurden auch an dem Abend deswegen keine Freunde, weil man nicht so, man kann sich nicht so richtig drauf einlassen, aber immer mal so ein Schluck zu dem jeweiligen Gericht war wenigstens schon mal eine kleine Versöhnung. Ja. Wollen wir zum nächsten Gang kommen?
Oh ja.
Also ich meine, das waren schon 2 Knallergänge, aber das nächste war War schon ein krasses Gericht, muss ich sagen. Und das war von Restaurant Le Col, Trüffel Royal aus La Garrocha. Ein samtiges Gericht, veredelt mit schwarzem Trüffel von Trufas Alonso aus den Wäldern und Ländereien von Teruel. Ja, richtig krass.
Also, ja, fand ich auch. Es hatte so ein bisschen was von einer also eine Panna Cotta oder Creme Brûlée, jedenfalls von der Textur her, von einem Pilz, von einem Pilzsüppchen oder einer Trüffelsuppe, ne? Das war halt so eine Trüffel, braungraue Spiegel in einem kleinen, in einem Suppentellerchen. Und obendrauf war ein klarer Gelee, wo dann eingearbeitet geriebener Trüffel, Fäden so war, ne?
Ja. Und der hat so, das heißt ja Trüffel Royal, wahrscheinlich ist das eine Art Royalmasse, aber es war wirklich so von der Konsistenz, wie man Creme Brûlée kennt, es hatte Zimmertemperatur, es war weder warm.
Was ist eine Royalmasse?
Royal ist Ei und Sahne und so, das machst du so, wenn du so eine so einen Auflauf oder so machst, dann kippst du so eine Royal drüber, ne?
Ah, okay.
Ja. Ne, also Ei, Sahne und so Gewürze, ne? Und das ist, glaube ich, schon so eine Masse, die du stocken lässt. Und jetzt ist mein...
Spülmaschine ist fertig, Martin. Ausräumen.
Spülmaschine läuft noch. Das ist, glaube ich, der Trockner.
Ah.
Es ist der Küchenfunk. Ich nehme hier aus der Küche auf. Das kann passieren.
Richtig, ja. Recht so.
Genau. Ja. Und ja, es war ein wahnsinnig aromatischer Gang. Ich weiß auch, dass der Weinknaller dazu gepasst hatte. Und der hat mich schon so in Festtagsstimmung irgendwie gebeamt. Die, muss ich schon sagen, also genau dieser Gang hat es so geschafft, mich irgendwie so ein bisschen wegzubeamen, weil das so ein so intensiv Trüffel und so, das war schon geil. Sogar, und jetzt kommt das Allerverrückteste, das wirst du wahrscheinlich mir bestätigen. Nur es war zu viel.
Ja, genau, das ist auch deswegen war er für mich, es tut mir auch sehr leid, der schwächste Gang an dem Abend, was ich auch niemals gedacht hätte, dass ich das bei Trüffel sage, weil ich wirklich ein Trüffelschwein bin, aber es war too much. Es war von der Masse her zu viel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil der Teller war wunderschön, das war so ein riesiger Suppenteller, wo aber halt in der Mitte nur die Vertiefung sehr klein war, so eine. Das finde ich optisch immer total schön, aber ich glaube, die Menge wurde vorgegeben durch das Geschirr.
Ja, genau.
Und das finde ich, das hat dem nicht gut getan, ja. weil es einfach zu viel war und mir fehlte irgendwie eine andere Konsistenz noch bei, weil das wirklich alles ein, bös gesagt, Brei war. Also es war alles eine Konsistenz, sehr, sehr weich. Ich hätte, weiß nicht, ein Stück Crunch-Brot, irgendwas, maximal die Hälfte und irgendwas, was du da durchziehen kannst. Das hat, so war mein Gedanke. Irgendwas, was so ein bisschen bröselt, ein bisschen was Trockenes, ein bisschen, weiß ich nicht.
Ich weiß genau, was du meinst. Ist irgendwas oder was eine andere, also auf jeden Fall eine andere Konsistenz noch. Ja. Finde ich auch, hätte ich mir gewünscht. Es war ein bisschen zu viel. Also es war trotzdem schweinelecker. Es war schon irgendwie was richtig Geiles. Also muss man einfach sagen, es war einfach unfassbar geil. Lang oben drei fette Scheiben, schwarzer Trüffel auch mit drauf. Es in anderer Konstellation, wenn wir nicht schon so viele Sachen vorher gegessen hätten, hätten wir es wahrscheinlich anders aufgenommen. Aber in der Reihenfolge war es einfach too much. Aber auch eine Aromabombe und ja, irgendwie lustigerweise echt selbst eine Scheibe Brot, obwohl wir hatten Brot daneben liegen und Olivenöl immer, ne? Hätte man so dazu nehmen können, aber so, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Dann muss man irgendwie einen krassen Chip machen oder irgendwas bei, ne, zumindest bei zwei Sternen, ja. Aber es war trotzdem Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Es ist schon jammern auf hohem Niveau, sich über den Trüffelgang zu echauffieren, aber so weit geht's ja gar nicht. Also wie gesagt, das ist nur so, der Rest war halt einfach noch viel geiler. Also wie das nur eine Reihenfolge machen musste, war das halt für mich der unterste Gang.
Aber ich muss auch sagen, so, es hat für mich zum Beispiel auch ein Fenster auf, neues Fenster aufgemacht, was man so mal machen kann bei so, wenn man sowas kocht, ne? Mhm. So, ich meine, eine Trüffel Royale, also habe ich noch nie so gehört. Man muss es ja auch nicht mit Trüffel machen, kann man ja auch wirklich als Champignon-Gericht machen oder so. Aber einfach sowas mal da zwischendurch schieben, ne? Why not? Lässt sich gut vorbereiten. Zimmertemperatur kriege ich hin, habe ich schon öfter geschafft. Und los geht's. Also deswegen, also war für mich sehr inspirierend trotzdem, ja. Und ja, das ist auch für so gerade so, sag ich, du bist gar nicht in deiner gewohnten Umgebung, du schickst auf einer Messe so 40 Leute einen Gang. Trotzdem unfassbar gut, unfassbar. Ja,
ja, ich denke mir halt, vielleicht war es auch unten drunter auch eine Pilz Royal oder mit Trüffel angereichert, also dieser Mix, ja, diese Aromenkombination, auch diese Idee, super, nur halt ja vielleicht nicht so viel.
Ja, aber gut.
Könnte ich mir zum Beispiel auch gut auf dem Löffel vorstellen, ne? Wenn du diese Royal in einem Löffel als Spiegel hättest und dann ein bisschen was drauf, dass du in einem...
Weißt du, was noch der andere Name natürlich für Royal ist? Und das macht dann auch nochmal Sinn. Eierstich, ne?
Ah. Mhm. Okay, aber es war aber nicht eierstichig, ne? Es war ja sehr viel cremiger, ne?
Ja, ja, genau. Eher so wie mal Creme Brûlée mäßig, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, aber Creme Brûlée, Eierstich, das ist alles schon sehr miteinander verwandt, ne? Mhm. Also ein gestocktes, so durch Ei gestocktes Gericht auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, es ging dann weiter, ne? Also
Zwischengang.
Ja, so gesehen Zwischengang, genau, vor dem Grand Final Hauptgang. Und zwar hatten wir dann ein, ich muss es mal eben nochmal aufrufen und ich ablesen, hier, sorry.
Filet,
du vorlesen? Lest du mal vor, ja.
Filet vom Wolfsbarsch Aquanaria mit Fenchelkruste, milder Brühe und Wolfsbarsch Brandade. Sellerie, halbgetrocknete Gartentomaten, eingelegte wilde Fenchelsamen, Aquakultur Wolfsbarsch aus den atlantischen Gewässern der Kanarischen Inseln zubereitet mit Finesse vom Restaurant La Fleur. Und das muss ich sagen, ich fand, das war so geil spanisch, dieser Gang. Also das war so richtig in your face.
Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr leckerer Gang. Es war sehr mediterran, es hatte die Aromen, ich meine, Fenchel passt auch einfach so geil zu so einem Wolfsbarsch. Boah, also das war schon sehr, sehr lecker.
Mich wunderte halt, weil das steht nicht so richtig in der Beschreibung drin, aber es war ja eine Safranbrühe, oder?
Ja, was heißt oder? Es war krass, also vielleicht, ja, das kann man auch nicht sagen. Ich muss uns nicht dazu schreiben, weil wenn wer das nicht merkt, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine fette Safranbrühe.
Ja.
Ja.
Und das ist halt so geil, auch mit dem Fisch und gerade auch so Paella. Ich meine, es war kein Reis dabei, hatte nichts mit Paella zu tun, aber so diese Kombination, diese Aromenkombination, auch Safran, Fenchel, das war schon richtig, richtig genial. Und diese Brühe, wenn du die gegessen hast, war so richtig wow. So, es war, ich trinke Löffel hier Spanien. Das war so richtiger, richtiges Kopfkino. Dann dieser Wolfsbarsch war bei mir halt wirklich perfekt gebraten. Der war en poix. Du konntest ihn auseinanderschieben. Der blätterte sich. Der war nicht trocken. Das war bei euch, glaube ich, ein bisschen anders. Ihr hattet ein bisschen trocken, habt ihr gesagt, ne?
Bei mir war eigentlich in Ordnung. Ich glaube, bei dem Kollegen nebenan war er ein bisschen trocken, genau. Ja, aber also ich habe da nichts zu meckern gesehen. Vor allen Dingen so in dem Szenario und so. Ich meine, ich war doch mal auf dem Coca-Cola-Event, wo Tim Rau gekocht hat und da waren viele so ein bisschen, haben gesagt, das ist alles irgendwie daneben gegangen, nicht so wie in seinem Restaurant. Mhm. Da war ich doch sehr, sehr zufrieden, wie es da lief. Mhm. Ja. Ja, und dann gab es da Brandade zu, aber ich glaube Brandade, also ich weiß nicht, ob dieses Wort überhaupt existiert.
Was ist das, ja? Also ich, ja. Ach nee, ich glaube, das ist die Haut obendrauf, ne? Ja, der Crunch.
Also mir kam das vor, als wenn das wie so eher so ein Tartar oder irgendwie sowas sein soll oder so. Oder meinst du, ist das so irgendwie?
Ich glaube, das war die geschnittene Haut. Und dann, es gibt hier, ich finde die gerade Chefkoch, Brandade mit Kabeljau. Was ist das? Ja. Brandade wird traditionell mit Stockfisch zubereitet. Mit Kabeljau ist sie weniger kompliziert und weniger gewöhnungsbedürftig. Aha. Okay. Okay, es wird also irgendeine Kartoffel-Fischmischung püriert und dann, glaube ich, nochmal frittiert. Und ich glaube, dass diese Brandade eher diese, da waren so wie Chips drauf, ne? Fischhaut-Chips waren oben auf dem Fenchelkruste auf dem Wolfsbarsch drauf, dass das, glaube ich, die Brandade war.
Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber Brandade sieht ein bisschen aus wie Tapenade auch. Natürlich, wenn du das so als Chip machst und dann auspackst, aber ist es dann noch eine Brandade?
Nee, dann hast du, glaube ich, recht, weil wir ja jetzt auch gerade Stockfisch hatten mit Kartoffeln. Ja. Da war ja das Körtchen rechts daneben, ne?
Da war genau, ja, ich glaube, das ist die Brandade. Ja, und oben und unten drunter ist so ein Chip gewesen von Sellerie, so ausgestochen. Fand ich auch eine coole Inspiration, auch mal sowas zu machen, wenn du ein Tatar oder so machst, also einfach als Kombination, ne?
Ich fand die nur wahnsinnig schwierig zu schneiden, die Sellerie. Du hast dir halt alles, wenn du oben auf den Sellerie gedrückt hast zum Schneiden, quillte halt unten alles raus. Also es war entweder mit dem Messer nicht schneidbar und dann war es ein bisschen schade. Aromtechnisch fand ich diese Sellerie-Scheibe, die wurde wahrscheinlich kurz blanchiert nur, gerade von der Knackigkeit und Aromatik super dazu. Ich glaube, es ist halt echt schwierig, wenn du das falsche Werkzeug am Tisch liegen hast, du zerdrückst dir halt das ganze Törtchen.
Aber ja, das stimmt schon, ne? Aber es sah toll aus und es war super lecker und dann diese Aromvielfalt von dem ganzen, wegen diesem Safransud noch dabei und dann, ich weiß nicht, was da oben als Dekoration drauf war, dieser Crunch.
Also ich glaube, das ist dann wirklich schon die Wolfsbarschhaut frittiert gewesen. Also das ist okay, ja noch.
Das war die, ne?
Ja, ich bin gerade näher dran, das sieht halt nach Haut oben drauf aus und die ist dann so richtig crunchy ausgebacken, ja.
Ja, das war einfach schon ein richtig fantastischer Gang. Also das war schon auch ein krasses Highlight, wobei alle Gänge waren für sich auch ein Highlight natürlich. Ja.
Ich finde, das Schöne an dem Gang war, weil du ja diese Brühe da so präsent hattest, es ist ja im Grunde auch keine Suppe gewesen, aber dadurch, dass du so viel Brühe, aromatische Brühe hattest, du bei jedem Löffel eigentlich diesen Safran immer wieder mit am Gaumen hattest, ich fand das total faszinierend, ja, wie dieser Zwischengang so auf dieser Brühe basiert hat und wie du die ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken, was man da mal bei einem Rezept machen kann, gerade wenn du so Fischgänge hast, einfach mal so üppig mit so einer Safranbrühe arbeiten, die einfach so geil schmeckt, das könnte so ein Gericht nochmal echt richtig krass verändern und hier, das war halt wirklich Kopfkino Spanien.
Ist so, ne? Ja. Das ist echt krass, oder? So, weil ein Fischgang ist Fischgang oft, aber dann einfach so wirklich, das schwamm ja schon fast in so einer Brühe. Echt crazy.
Und das war von dem Restaurant La Fleur, also von dem Frankfurter Restaurant. Also und das ist natürlich dann wirklich in your face Spanien gewesen. Wo wir ja am Anfang gesagt hatten, bei diesem filigranen Gang mit den 50 Komponenten suchte man so ein bisschen Spanien, ist das hier wirklich in your face Spanien gewesen. Mega gut. Mega gut.
Sehr, sehr gut. Ja, und dann kam der Hauptgang, was irgendwie eine Überraschung war und ich finde so, das Ding hat einen dann echt von den Socken gehauen und zwar von Restaurant Casa Marcial von Osnacho gab es den Petu-Eintopf Parfait von seinen Lebern und Soufflé-Kam, ein Hommage an das Petu de la Calea, ein traditionelles, biologisch und gefüttertes Huhn aus Asturien, ja.
Und das war wirklich auch, fand ich, ein sehr beeindruckender Gang und hat mich irgendwie total nach San Sebastian als Pincho gebildet.
Ja, und das Lustige ist so, also, wenn man Huhn erwartet, Geflügel, dann erwartet man alles, nur nicht sowas, ein dunkel geschmortes Fleisch, was so super zart ist und trotzdem viel Struktur hat. So kam mir das vor. Also, Ich glaube, uns hätte man das beiden als Ochsenbäckchen hingelegen können. Ja. Und wir hätten gesagt, geil, leckere Ochsenbäckchen, der Hammer.
Ja. Also was ein bisschen verwunderlich war, weil du hast außen die Hühnerhaut gehabt, die nicht crunchy war, sondern halt geschmort, glibberig sozusagen, oder weich, unheimlich weich. Ich liebe das ja. Ich war erstaunt, wie viele andere das nicht gegessen haben, sondern zurück haben gehen lassen. Aber ich liebe das ja. Aber darunter das Fleisch war wirklich 1:1 Ochsenbäckchen. Ich glaube, es war eine Keule, ausgelöste Keule, kein Knochen. Aber ich hätte auch, ich bin voll bei dir. Hätte ich gedacht, das ist ein Ochsenbäckchen, hätte ich gesagt, ja, total.
Ja, und was dieses Huhn für einen Geschmack hatte.
Ja.
Das war der absolute Hammer. Es war auch einfach so weich geschmort. Ja.
Optisch war das jetzt auch nicht unbedingt das Riesen-Highlight, aber hat dich mit der Aromatik eigentlich völlig umgehauen. Du hattest dann noch im hinteren Teil, neben der auch viel Soße, recht helle Soße, aber auch aromatisch, war dann ein Püree, ein dickes Püree, wirklich von Leber, es war Hühnerleber-Püree, auch wahnsinnig lecker, und da drin stach dann ein Chip, der aussah wie ein Hühnerkamm, wie ein Hahnenkamm. Ich weiß nicht, was da drin war, ob da wirklich auch der Kamm drin war, pürierter Kamm mit, wie macht man solche Chips, Martin, was ist da noch drin? So Mehl oder Stärke?
Gute Frage. Kann auch sein, dass es erstmal gekocht wurde und dann wieder getrocknet wurde, wenn man es frittiert, dass es dann besonders aufgeht.
Vielleicht ist es auch
irgendwie so.
Das kann natürlich auch sein, dass der ganze Kamm einfach war, getrocknet und dann
Irgendwie, weißt du, dass er erst so weich gekocht wurde, dann lässt ihn wieder trocknen, dann irgendwie wurde das so einmal vorbehandelt, dass der dann nur noch aufrittiert wird und dann so aufpoppt.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass dieser Kamm nachher nachträglich einfach, also dass es ein Püree ist, was du machst aus dem Kamm, und dann machst du dann noch irgendwelche Zutaten rein und dann stichst du dann Kämme aus, die du dann ausbäckst oder frittierst, dass du diesen Kamm-Optik hast, aber es kann wirklich sein, dass es wirklich der echte Kamm war.
Ja, also ich glaube, wenn das so wäre, wie du sagst, dann würden die alle viel exakter und kunstvoller aussehen. Die waren schon sehr natürlich geformt.
Das stimmt, da könntest du recht haben. Krass, ja.
Ja, das ist meine Theorie zu diesem Kamm.
Macht es auch noch mal puristischer, würde zu dem Gang noch viel besser passen, wenn sie es wirklich so gemacht haben. Und wirklich ein richtig krasses Huhn. Also diese Keulen waren... Wow.
Ja, und ich habe das mal gegoogelt, ne? Google ist unser Freund. Bei Asturias.com habe ich die Antwort bekommen. Da ist ja die Herkunft von diesen Huhn, und das ist so ein Dorfhuhn, was die ein Jahr lang halten und dann nur zu großen religiösen Festen dann quasi schlachten. Und das Besondere ist halt wirklich, dass sie mindestens ein Jahr alt werden und dadurch sehr braunes, dunkles und sehr zähes Fleisch haben, was man dann weich schmoren muss. Und dadurch ist das auch so ein unverwechselbares, finde ich, so ein Schmorgericht, was man vom Geflügel sonst nicht erleben kann. Weil eigentlich kommt ja irgendwann so, du hast ja deine Garstufe zart, ne, und dann kommt zäh. Ne, bei Geflügel.
Ja, ja.
Aber du musst das wie bei Schwein oder bei gewissen Rinderteilen einfach mal aus C wieder zart schmoren, ne? Und das kriegst du mit diesem Huhn hin. Ja.
Ja. Weil gerade wenn es auch ein gewisses Alter hat, ist es wahrscheinlich auch echt gut möglich. Aber wow. Also war auch eine sehr große Überraschung, dieser Gang für mich, weil so pur, so klassisch, aber so aromatisch. Echt schönes Huhn.
Ja, mega schön. Also wahnsinnige Überraschung. Vor allen Dingen dann auch eben halt mit der Leber, ne, wo da so Fleckheim drinne war, diese Süße davon. Es war himmlisch. Ne? Und da, also ich bin nicht so der Leber-Fan, aber in dem Moment vergisst du einfach alles. Ne? Also das ist so, es war einfach genial.
Das war ja vielleicht auch zwei Fingernagel von der Dimension her. Ne? Das war ja wirklich nicht viel Leber. Und dann wahnsinnig fein, also auch nicht Leberwurst, sondern wirklich auch luftig, locker, aber schönen Lebergeschmack drin. Das war richtig gut.
Am liebsten hätte ich gesagt, bitte den Gang nochmal bringen. Das war schon
geil. Oh ja.
Ja.
Wäre ich bei dir gewesen.
Ja, aber kommen wir jetzt zu meinem absoluten Highlight.
Ja.
Wirklich. Und eigentlich ist das Dessert immer, ich liebe Desserts und es gehört dazu und es ist total toll. Aber es war dann so total unerwartet. So auch vom Restaurant Le Col gab es dann, ich lese es mal vor, so wie es in der Karte stand, inspiriert von der Natur, die uns umgibt. Honig und Quarkblüten, Walnüsse, Ratafia, eine süße Kreation aus den vulkanischen Regionen La Grotta in Katalonien. Ja. Was sind Quarkblüten, fragt man sich, und was ist Ratafia?
Ja, also ich, Ratafia ist ein Weinbrand.
Ja. Und und Quarkblüte war deine große Frage vorher, wo du es gelesen hast.
Ja.
Was könnte eine Quarkblüte sein? Ja, und dann haben wir quasi so eine Art, auch so wie so ein Soufflé-Haufen oder sowas Souffliertes bekommen, sah es aus, oder so eine dicke Eisnocke hätte es auch sein können.
Ja.
Und dann war da eine große Blüte drauf, optisch, ne?
Mhm.
Und man denkt dann so, so Patissé, ne, Dessert, das ist jetzt Schokolade wahrscheinlich. War es aber nicht.
Weiße Schokolade, genau. Also man hat unten drunter war ein aufgeschlagener Quark, oder? Mit Honig. Honig, Quark aufgeschlagen. Ja. Sehr luftig so aufgeschlagen. Sagen, ja. Und da drinnen waren dann diese Ratafia, ich weiß nicht, es war so ein Karamell aus Walnüssen und Ratafia ist dann dieser Weinbrand, war das halt irgendwie so Würfel, total crunchy. Da drauf saß dieser aufgeschlagene Quark und da drauf nochmal war dann so eine wirkliche Quarkblüte und das war ein Blatt wie ein Chip, der gecrunched hat wie Chips, aber aus Milch. Oder aus Quark oder Milchhonig, also Honigquark, ich weiß es nicht. Das war wie Milchhaut, fand ich.
Ja, verrückt, es war crispy, es war süß. Es hatte irgendwie auch was von Joghurt,
so eine Säure. Ja, die Säure da drin vom Joghurtquark, keine Ahnung.
Komplett verrückt.
Ja, und das war halt auch, es sah wirklich aus wie eine Blüte. Ich weiß nicht, in welcher Form das gebracht wird. Ich glaube auch nicht, dass es getrocknet ist.
Vielleicht gepresst oder so?
Gepresst.
Oh, ganz schwierig.
Oder ich glaube auch nicht, vielleicht ist es aber auch gefriergetrocknet in Stickstoff. Ich habe keine Ahnung. Es war, diese Blüte war phänomenal, weil sie diesen Biss hatte diese Säure einfach. Und das, ja, also dieser Gang hat mich echt völlig geflasht, wie du schon sagst. Und es sah so unscheinbar aus, ne? Es war einfach so eine Blüte und du hast da drunter irgendwie Quark gesehen. Von dem Crunch hast du überhaupt nichts gesehen. Das war so sehr unscheinbar und hat dich dann nochmal richtig gepackt. Und wir können das ja auch wirklich sagen, dass das Dessert lecker ist, weil normalerweise sind alle Leute beim Dessert so besoffen, dass die das Dessert immer feiern. Und wir waren ja, ich will nicht sagen stocknüchtern, aber wir mussten ja noch Auto fahren. Von daher, wir haben wirklich jeden Gang bei vollem Bewusstsein gegessen.
Das stimmt. Und, ja, und dieser unfassbare Wein, den es dazu gab, ey, das war ja unfassbar, dieses Pairing dazu, gerade weil da auch diese Gelee-Stücke da drin waren, mit diesen Walnuss und diesen Wein, was da drin war, ne?
Ja.
In dem Dessert, das passte so crazy. Du musst mal was zu diesem Wein sagen, weil du warst da ein bisschen besser im Thema drin. Ja.
Ich habe absolut schon ein bisschen Vorerfahrung mit diesem Wein. Das ist ein Pedro Ximénez. Das ist ein besonderer, süßer, intensiver Dessertwein. Und Caroli, mit der ich auch immer die Supperclubs mache, die feiert den Wein auch schon immer. Wenn wir da mal zum Essen sind und da gibt's nachher noch ein Digestive, dann ist da der Pedro Ximénez auch immer wieder gern gesehen. Ich bin mir nicht sicher, also die haben diesen jetzt kalt serviert, was auch sehr genial geschmeckt hat. Ich weiß nicht, ob ich den sonst warm getrunken habe. Aber es ist im Grunde ausgequetschte Rosinen, fand ich so. Wahnsinnig intensiv und süß, aber halt diese Rosinennoten mit drin und die passten zu diesem Gang einfach unheimlich gut, zu diesem Quark, zu dieser Frische und diese Walnüsse, die da innen dann in diesem Crunch waren, wurde das so genial abgeholt Und diese, ja, der Wein, ich habe versucht später noch was über den rauszufinden. Es ist wohl sehr, sehr schwierig, an den dran zu kommen, weil dieser Wein, ich lasse ihn mal in den Shownotes drin, wird von, der wird jedes Jahr in einem anderen Weingut erstellt. Ich habe noch nicht ganz durchblickt, wie das funktioniert. Montilla Moriles, die ziehen irgendwie damit rum und so, ich weiß nicht, unter welchen Aspekten sie das diesen Wein dann.
Es gibt ganz viele Jahrgänge noch und es gibt super alten auch, ne?
Ja, also ich hatte dann später nochmal mit einem gesprochen, der sich da sehr gut auskannte, der mir zwei Adressen gegeben hat, wo man welchen kaufen könnte. Und da hat er mir einen empfohlen von 1910. Ich habe den Preis noch nicht gefunden für diesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich probieren möchte zu dem Preis. Aber wirklich, also gerade Pedro Jiménez, wenn ihr den mal irgendwo seht, probiert das mal. Es ist echt ein, es ist eine Sorte Wein. Da kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Ich habe verschiedene davon jetzt schon probiert und es ist wirklich vom Wein her mal ein echtes Erlebnis, weil das mal was ganz anderes ist.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir das zu schätzen wissen, wenn wir so einen alten davon trinken, weißt du? So, weil wir gar nicht so im Thema drin sind. Wenn wir jetzt so einen wie jetzt hatten, der war bestimmt auch schon ein sehr guter ist, ne? Ja. Dann reicht das vollkommen aus.
Ja. Vielleicht, aber ich meine, der hier wird auch schon teuer genug sein, da würde ich mal würde ich sagen.
35 Euro die Flasche, wenn nicht 50.
Ja, aber ich meine, gerade wenn du trinkst ja auch nicht so üppig davon, ne? Das ist ja wie ein Port oder sowas. Da bist du ja ein bisschen defensiver im Trinken, weil der auch wahnsinnig viel Alkohol hat. Ja, aber das ist echt richtig faszinierender Wein gewesen und ich glaube, das Glas habe ich sogar ausgetrunken. Das konnte ich nicht.
Naja, ich konnte es nicht trinken, andersrum. Also so, weil es so intensiv auch war.
Ja.
Ja. Aber ich muss sagen, um da auf das Dessert nochmal zurückzukommen, das war so ein Dessert, das hat mich einfach wirklich woanders hingebeamt. Es war so wahnsinnig lecker und gut und so, wie ich, also so selten habe ich irgendwas so genossen wie diese Quarkblüte, so, boah. Ja, das war echt unfassbar genial. So, da dachte ich mir einfach nur, in dieses Restaurant muss ich fahren. Ich muss das da besuchen und am liebsten einmal alles da essen, ne? Also es ist ja von der gleichen Köchin, die auch die Trüffel Royal gemacht hat. Ja, und das war schon.
Ja, mach mal klar, krass. Mann. Reservier Tisch, ich komme mit.
Ja, kommst du dann mit?
Ja.
Uiuiui, ja. Wir machen mal ein Sparbuch auf.
Ja.
Und dann nach San Sebastian fahren wir, obwohl ja Katalonien ist ja jetzt auf der anderen Seite, so von dieser oberen, also im Norden, das können wir vielleicht auch kombinieren dann einfach. Fahren wir mal rüber. Dann machen wir noch in Andorra, kurz Pause. Mhm. Ne, einen Tag in Andorra. Dann haben wir mal einen Länderpunkt dort mitgenommen.
Ja.
Ne, und dann geht's einfach weiter. Das ist doch super, herrlich.
Ja, sehr schön. Also so schloss sich dann der Abend. Es gab nachher noch große Standing Ovations für die Köche. Die wurden dann nochmal einzeln auch vorgestellt und vom Wein, wie gesagt, waren verschiedene Weingüter. Also es war ja wirklich fantastischer Abend von dem, was man alles probiert hat. Wirklich sehr viele schöne Inspirationen. Auch habe ich jetzt mitgenommen, um mal selber was auszuprobieren. Ich bin froh, dass ich die Oliven nicht nachbauen muss, sondern einfach fertig kaufen kann. werde ich auf jeden Fall mal tun, weil das war
wirklich ein
sehr geniales Produkt. Und wir haben auch noch einen Podcast-Kollegen getroffen, neben dem saßt du ja dann auch, Martin.
No.
Von den, wie hieß es, Restaurant-Ranglisten?
Restaurant-Ranglisten, genau.
Und die machen auch einen Podcast alle zwei Wochen mit sehr vielen Interviews von Köchen, jetzt auch vom Koch des Jahres und Patissier des Jahres gibt es jetzt sogar schon die Folgen. Schöne Grüße an den Kollegen, es war schön, mal Podcast-Kollegen, nicht nur Blogger-Kollegen zu treffen, ne?
Das stimmt, ja. Da hast du recht und war dann ein toller Austausch auch nochmal und wie zufällig man dann einfach nebeneinander sitzt, ne?
Ja.
Sachen gibt's da manchmal, wirklich verrückt und hat mich aber sehr, sehr gefreut, dass wir das da mal zusammen machen konnten und dann gibt's ja auch mal einen Austausch, ja, sieht man mal, wie gehen das andere an, wie ja. sehen das andere. Ja, war schon wirklich herrlich. Ja, und da könnt ihr vielleicht mehr über das Event dann erfahren natürlich, ne?
Koch des Jahres auf jeden Fall. Eine Sache, die ich mitbekommen habe, das ist vielleicht jetzt für euch auch mal ein bisschen interessanter, ist es Gossip, weiß ich nicht. Ja. Es war dann so, dass an dem Montag ja Koch des Jahres gekürt worden ist und in der Jury saß auch kein geringerer als Tim Mälzer. Und ja, das Verrückte war dann, dass er die Kitchen Impossible Box auf der Bühne erhalten hat. Also sein Team war mit dabei, mit der Kamera und hat ihn mit halt aufgenommen. Und er muss nun, ich glaube, das Gericht vom Sieger vom Koch des Jahres wird er in einer der nächsten Folgen Kitchen Impossible nachkochen müssen. Und da bin ich unheimlich gespannt drauf.
Ist natürlich eine geile Story. Ich meine, das hat natürlich in der Gastrowelt Riesenwellen geschlagen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist die einzige Sendung, die, glaube ich, von Leuten aus der Gastronomie so aus dem Fernsehen akzeptiert wird, so ungefähr, und nicht belächelt wird, ne, also so das perfekte Dinner oder sowas, das ist ja Comedy für Köche, ne, aber da guckt man doch schon gerne mal mit, wenn man so mitbekommt, wie baut, also da sind ja ganz oft Signature Dishes von
großen Köchen,
Restaurants, die echt ne, die Rangnamen haben. Und ja, und wenn du dann mitbekommst, so baut er es nach, so wird es in echt gemacht, sind da schon Inspirationen, die man auch mitnimmt und dass man dann auch ernst nimmt, ne? Auch wenn da viel Entertainment drin ist und auch bestimmt das eine oder andere mal gefaked wird, wie im Fernsehen, so gang gäbe. Ja. Aber trotzdem, also Respekt, ey, das ist schon krasse Nummer, ja.
Ja, also ich habe das irgendwo auch in der Story gesehen. Er muss wohl auch ziemlich laut geworden sein auf der Bühne und als er den Braten angefangen hat zu riechen, hat er da ziemlich rumgerantet auf der Bühne. Das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt wirklich passiert und wer sich das ausgedacht hat.
Sehr gut.
Hört sich echt gut an, ja. Und vor allen Dingen, wenn du diese Teller gesehen hast, das ist ja dann Koch des Jahres. Also ich glaube, der Sieger geht doch auch zum Bocuse d'Or. Oder?
Also ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist ja der große europäische oder sogar weltweite Kochwettbewerb. Also du kannst dich darüber, glaube ich, dahin Koch des Jahres qualifizieren, dass du dann nach Lyon zum Bocuse d'Or fahren kannst. Und ja, da sind schon richtig Hammergerichte, die da auf den Teller kommen. Wie gesagt, könnt ihr bei Restaurantrangliste mal reinhören. Gerade der hat auch mit den Juroren und auch mit den Teilnehmern gesprochen, die dann da gekocht haben. Die haben schon echt eine Aufgabe vor der Brust, was die da abliefern müssen. Und da bin ich mal sehr gespannt auf die Folge mit Tim Mälzer.
Ja, ist natürlich ein super Trailer jetzt, ne?
Ja. Aber meinst du wirklich, also, dass Köche sonst so diese Kochsendungen so belächeln? Was ist mit The Taste? Ich guck's ja nicht. Ich habe da noch nicht richtig reingeguckt, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber weil da ja auch Profiköche teilweise dabei sind, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist dann immer so ein Sprungbrett für Leute, die da irgendwie, ne, sich einen Namen machen wollen. Funktioniert ja auch. Aber jetzt nicht so, dass die Szene da so drauf guckt.
Okay. Ja, es ist natürlich schon sehr speziell bei Kitchen Impossible, ja.
Ja. Das ist so mein Gefühl. Aber bei Kitchen Impossible, da blicken alle immer eher so respektvoll drauf.
Ja, kann man auch. Ich gucke das auch wahnsinnig gerne als Inspirationsquelle und ich bin ja jetzt, also ist ja nicht für mich beruflich, aber was da so Blicke hinter die Kulissen kommt oder auch Rezeptideen oder Kombinationen, die da dann in den Folgen so kommen, ist schon krass. Also deswegen finde ich auch eine grandiose Show. Ich bin mal gespannt, wann die nächste Staffel kommt.
Ja, und es gibt ja bestimmt wieder eine Weihnachtsfolge, oder?
Ich weiß nicht, ich guck mal gerade. 8. Staffel. Ah ne, das war ja jetzt erst. Die nehmen jetzt die 9. Staffel auf. Ich bin ja mal gespannt. Irgendwie hatte ich ja das Gefühl, dass der Tim Mälzer ja so langsam sagte, es ist mal gut.
Ja, irgendwie glaube ich immer so, dass dass er eigentlich sagt, so, oder schon der Meinung ist, eigentlich ist es ja schon zu Ende erzählt, so, ne? Wir haben jetzt alles mal gehabt.
Ja.
So ist mein Gefühl bei der ganzen Sache immer.
Ja. Also ich glaube Weihnachtseditionen. Ich bin gespannt. Also, wann kommt Kitchen Impossible 24? Also, es ist im Februar 24, soll es schon losgehen.
Krass.
Da kann ich mich auf jeden Fall drauf freuen.
Schön auf dem Peloton gucken.
Ja, das habe ich. Ja, warum nicht? Auf dem Peloton kannst du ja jetzt mittlerweile auch Entertainment gucken, Martin. Ne? Netflix und Disney läuft jetzt, dass du das direkt auf dem fetten Tablet gucken kannst.
Krass. Aber läuft, während man fährt, oder was?
Ja, also du kannst fahren und hast dann anstatt deinen Trainer, kannst du dann wirklich jetzt die Sendungen gucken. Kannst du Netflix Chef Table gucken und kannst dabei eine Stunde Fahrrad fahren.
Ich will auf jeden Fall, dass das Peloton bald wieder bei mir ist, sagen wir so.
Ja, genau. Und dann schön Gas geben.
Ja, aber hallo.
Ja, sehr schön. So, Martin, das war ja eine wunderbare spanische Fusion-Folge, die wir hier gemacht haben. Haben wir noch irgendein Thema? Nee, ne?
Du musst mir noch schnell von was Heißem erzählen, was ganz Heißem. Was heißt schnell, aber...
Nee, das machen wir beim nächsten Mal.
Oh, dann freut euch auf was richtig Heißes.
Genau, würde ich sagen.
Oh, ja.
Da haben wir einfach beim nächsten Mal mehr Zeit für, und jetzt ist es so eine schöne runde Dinnerfolge gewesen.
Aber das hallo, ja.
Ist ja auch eine gute Stunde Viertel sogar. Mein Gott, ich habe nicht gedacht, dass wir so lange darüber geredet haben können.
Ja, aber hat es ja gelohnt, und wann kommt die Folge raus? Dann
Freitag,
ja, das heißt, ja, wenn ihr das noch hört, dann schlagt dazu, denn Fivi hat noch einen 5% Rabattcode, wenn ihr den Newsletter abonniert. Kleine Werbung hier, damit ich auch noch Gehalt nächsten Monat bekomme.
Geht das bis Freitag oder bis Sonntag macht ihr?
Frage. Ich glaube, das geht die ganze Woche. Ja.
Genau. Fivi hat schöne Kochprodukte. Martin hat sich richtig geniale Kochprodukte ausgedacht für Mr. Sturmwaffel himself. Und da müsst ihr euch dringend mal ein paar Sachen angucken. Also
ja, jetzt gerade kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt, aber es lohnt sich auch ohne Rabatt, weil dann mein Gehalt noch sicherer. Ja. Und diese Woche geht's auch, glaube ich, los, wo ich ein paar Sachen hier in meiner Küche zeige. Dann, ja. Weil in der ersten Runde bin ich ja selber leer ausgegangen, damit die Kunden genug Ware haben. Ja. Und jetzt geht's los. Und ja, vergiss nicht, wenn wir schon bei Eigenwerbung sind, am 10. Dezember ist Meetup in Rommerskirchen.
Ja. Oh ja.
Da müsst ihr mal vorbeikommen. Das wird grandios, und und bald auch im Dezember kommen die Uferlichter, ne? Da muss man auch hingehen.
Genau, ab 8. Dezember gehen die Uferlichter los. Da könnt ihr auch geschmeidig dann bis Mitte Januar noch vorbeikommen. Wir haben jetzt auch eine Eisbahn wieder zum Schlittschuhlaufen, sehr nice. Und ich kann es ja jetzt, ich hoffe, das kommt dann wirklich so ab dem 4. Advent, ich glaube, jetzt ab zwischen den Jahren auf jeden Fall, gibt es Hänsler-Sushi auf den Uferlichtern. Also wir haben einen Betreiber, der hat zuerst noch einen Barbecue-Mann da, die ersten Wochenenden, und nach Weihnachten, vielleicht das letzte Wochenende vor Weihnachten auch schon, gibt es Hänsler-Sushi.
Und wenn ich mir eine Sache vorgenommen habe, ist auf jeden Fall, dich dieses Jahr da besuchen zu kommen.
Ja. Sehr nice, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und auch Meetup am Kartoffelkulthof steht bei mir im Kalender drin. Ich weiß noch nicht, ob ich es dir zusagen kann, dass ich das wirklich schaffe. Aber es steht schon so lange drin.
Meetup.
Ja, ich will meinen Weihnachtsbaum mal da kaufen. Aber ich...
Ja.
Wir werden sehen.
Ja. Wir werden sehen, wir werden uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal wiedersehen, da bin ich mir sicher. Ne? Wir werden uns alle nochmal hören, mindestens zweimal kriegen wir es da noch hin.
Ja.
Und habe mich sehr gefreut, dass wir es jetzt geschafft haben. Und jetzt nochmal, bevor die Weihnachtszeit kommt, so einen schönen spanischen Ausflug so gemacht haben. Ja. Das war doch genial. Und vor allen Dingen so, was ich von diesem Abend mitgenommen habe, ist bei spanischen Sachen denkt man so an sehr einfache, traditionelle Sachen. Natürlich haben wir auch schon Fancy in San Sebastian teilweise gesehen, aber so hochwertig, raffiniert, so, das habe ich für mich mitgenommen, so, wenn man das so kombinieren kann, dass das so ein bisschen in eine andere Welt bringt, also, ja. Echt genial, also das war ein toller Abend, ja, werden wir noch lange was von haben, es inspiriert mich total auch irgendwie lustigerweise zu reisen in Spanien, mal diese Regionen zu besuchen, ne, weil man kennt ja immer noch nicht alles, ne, ich meine, dieses Jahr war ich zum ersten Mal auf Malle, ne, ja, aber so, es gibt noch ein paar echte Regionen, die wir noch besuchen müssen, definitiv, ja.
Ja. So, das ist ein schönes Schlussplädoyer, Martin. Ich würde sagen, wenn ihr noch Anmerkungen habt, geht auf küchen-funk.de, ihr könnt gerne die Kommentarfunktion benutzen, könnt uns Audiokommentare schicken. Wir hören auch gerne, was ihr zu sagen habt und vielleicht müsst ihr uns ja noch korrigieren. Und Martin, wir haben noch was vergessen. Bingo, Bingo.
Willst du noch schnell Bingo hinterher schieben?
Ja, Bingo müssen wir noch machen, oder?
Okay, aber machen wir die kurze Version, ja?
Wir haben jetzt gerade angefangen, da können wir jetzt nicht schon wieder hängen lassen, oder?
Ja, du hast recht. Ich öffne meine App, zufälliges Rezept und Cashew-Kern-Muffins, Cashews hacken, Mehl, Orange, Backpulver, Natron, Zucker, Pflanzenöl, saure Sahne, Quark, Orangensaft. Man vermengt das wahrscheinlich alles zusammen. 180 Grad backt man das, ist dann in so eine Muschelform gebacken. Kennst du diese so französische Gebäcke, die so aussehen wie so Muscheln.
Meinst du Madeleines?
So ein bisschen. Aber auch so als Kugelhupf gibt's da. Nee, das war nur ein abgeschnittener Kugelhupf. Ich entschuldige mich. Ich war ein bisschen schnell unterwegs. Ja. Genial lecker mit Cashew. Bestimmt ein tolles Aroma. Was hast du denn in deinem zufälligen Rezept?
Ich hab holländischer Kaffee, was immer das so ist. Also es ist, okay. Das ist spannend. Ah ja, okay. Es ist eine halbe Tasse Kaffee, gefiltert, heiß, stark. Eine 0,33 Tasse Eierlikör. Ein Esslöffel Schlagsahne, eine Messerspitze Kakaopulver. Ja, also es ist anscheinend ein Kaffee mit Eierlikör. Es ist ein holländischer Kaffee. Wusste ich auch noch nicht.
Das sind mal zwei schnelle und knackige Rezepte, kann ich dir sagen. Und danke noch besser als meins. Oder beides zusammen. Boah, Cashew-Kern-Muffin. Und dazu ein holländischer Kaffee. Genial.
Also guter Abschluss. Gute auf jeden Rezepte. Fall 9 Bewertungen, 11 Kommentare, 4,67 Sterne von 5. Also der muss was können, der holländische Kaffee. Könnt ihr?
4 von 5 bei mir. Und finden die lecker lauwarm, muss es nur besser sein. Und lauwarm und dazu der Kaffee. Meine Güte. Das ist doch ein guter Abschluss.
Klingt nach Sodbrennen, würde ich sagen. Eierlikör im Kaffee ist übel. So.
Alles klar.
Dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Es war mir wieder ein Fest. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und die letzten Worte hast du immer, du, Martin.
Macht es gut und lecker.
Ciao.
Ciao.